Lasst uns in der Stille jeder für sich Gott darum bitten, dass er uns bereit und fähig macht, sein Reden zu uns zu verstehen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du selbst in unserer Mitte bist, um mit uns Weihnachten, deinen Geburtstag zu feiern. Rede du zu uns und hilf uns zu verstehen, was es für uns bedeutet und was du uns heute sagen willst. Segne an uns dein Wort. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, alle, mit denen ich noch nicht persönlich gesprochen habe, wünsche ich noch ein gesegnetes, frohes Weihnachtsfest und eine gesegnete Weihnachtszeit, die ja mit dem gestrigen Tage begonnen hat. Vor etlichen Jahren haben wir hier in der Adventszeit oder zu Weihnachten einmal das Thema gehabt, Tiere um die Krippe. Und wir haben da verschiedene Tiere angeschaut, die immer um die Krippe sind, wie Ochse, Esel und die Schafe und die eigentlich mindestens genauso gut dazugehören würden, Ziegen, Kamele und wahrscheinlich Pferde. Aber ein Tier hat immer gefehlt und das fehlt auf den meisten Krippenbildern, obwohl es sehr wesentlich ist. Und das ist die Schlange. Eine Schlange auf dem Krippenbild im Stall von Bethlehem. Tatsächlich, die Schlange gehört dazu, weil in der Bibel, im Alten Testament, gibt es eine große Menge von Weissagungen, wo Propheten das Kommen des Messias, des Erlösers vorhergesagt haben. Die früheste, die erste Weissagung, können wir eine Quizfrage machen, steht im ersten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 15. Und sie heißt: Und da spricht Gott selbst zu der Schlange im Paradies und sagt zu ihr: Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das sagt Gott zu der Schlange im Paradies nach dem Sündenfall. Adam und Eva hatten von dem verbotenen Baum gepflückt und gegessen und damit hatten sie Gottes Gebot übertreten und damit hatten sie für sich das Paradies zerstört und die Tür des Paradieses hinter sich geschlossen. Und Gott sagt, welche Strafe den Mann trifft, die Frau trifft und die Schlange trifft, die sie verleitet hatte, verlockt hatte, überredet hatte, diesen Schritt zu tun. Und er sagt, ich werde Feindschaft setzen zwischen Schlange und Mensch, zwischen den Schlangennachkommen und den Menschenkindern. Die Schlange finden wir nicht auf den Krippenbildern, aber der älteste Schwibbogen, den es gibt, der noch erhalten ist. Die Schwibbogen wurden in Johanngeorgenstadt erfunden, soweit wir wissen. Und der älteste Schwibbogen befindet sich im Bergbaumuseum in Freiberg. Der besteht aus Blech, ganz unerzgebirgig. Das ist eine Schmiedearbeit. Und da sehen wir Adam und Eva. Wahrscheinlich ist links der Adam, der weggeht. Und rechts die Eva am Baum, obwohl die sehr männliche Gesichtszüge hat. Äußere ich mich nicht weiter dazu. Jedenfalls auch der Baum und die Schlange sind zu sehen. Das ist nochmal eine Nahaufnahme. Der Grund, warum Adam und Eva auf dem Schwibbogen sind, hat damit zu tun, dass der 24. Dezember im Heiligen Kalender der Gedenktag von Adam und Eva ist. Und er hat damit zu tun, dass die Geburt von Jesus die Antwort Gottes auf den Sündenfall ist. Weil die ersten Menschen gesündigt haben, die Gemeinschaft mit Gott verlassen haben, deswegen musste Gott seinen Sohn Mensch werden lassen, um diese Gemeinschaft wiederherzustellen. Paulus stellt das im Römerbrief, Kapitel 5, so gegenüber: Wie nun durch die Sünde des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Hier wird Adam und Jesus gegenübergestellt. Die Sünde des einen hat zur Verdammnis für alle Menschen geführt, nicht weil sie seine Strafe büßen müssen, sondern weil sie in seine Fußtapfen getreten sind und jeder selbst gesündigt hat. Und durch die Gerechtigkeit des einen, der Einzige, der keine Sünde begangen hat und trotzdem die Strafe getragen hat für alle, so wurde für alle Rechtfertigung und neues Leben erworben. Der erste Mann, die erste Frau haben sich verleiten und verlocken lassen zur Sünde. Sie wurden gelockt, betrogen von der Schlange. Und deswegen ist Gottes Strafe und Gottes Gericht über die Schlange dieses: Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Also die Feindschaft zwischen der Schlange und der Frau und zwischen ihrem Samen, dem Samen der Schlange, also den Nachkommen, und den Samen der Frau, den Nachkommen der Frau. Das beschreibt erstmal eine Natursituation. Menschen fürchten und hassen Schlangen. Wir begegnen hier bei uns selten Schlangen. Unser Feind ist mehr die Spinne, jedenfalls für den meisten Menschen. Aber dort, wo es Schlangen gibt, da erscheinen die Spinnen als harmlose Freunde. Und die Schlangen wiederum fühlen sich durch den Menschen angegriffen, weil er natürlich sie nicht sieht und in ihrer Nähe den Fuß niedersetzt. Und sofort fühlt sich die Schlange angegriffen und wenn sie glaubt, nicht mehr entkommen zu können, dann beißt sie zu. Und diese Feindschaft ist uralt und die steckt tief. Meine Frau war 13 Monate in Tansania im Busch und dort war es einfach so, dort wurde jede Schlange erschlagen. Die Leute wussten nicht, ist die giftig oder nicht, war auch völlig egal, ist eine Schlange und die kriegt einen Knüppel auf den Kopf, vorausgesetzt, man ist schneller als die Schlange. Aber das ist nur die äußere Fassade der Geschichte. Martin Luther schreibt zu dieser Stelle: Das ist nicht ein schlecht albern Schlängelen, das Fröschlein frisset, sondern die ganze Welt verschlinget. Das heißt, es geht hier nicht um eine Schlange im Sinne der Naturkunde, sondern es geht um die Macht des Bösen. Es geht um unseren menschlichen Hang zur Selbstzerstörung. Es geht um die Sünde. Es geht um eine Autorität, die uns von Gott wegzieht und vom Guten wegzieht. Und zwar immer wieder mit allen Mitteln das versucht. Es ist der Kampf zwischen Gut und Böse, der Kampf zwischen dem Samen der Schlange und dem Samen der Frau. Und dieser Kampf, der durchzieht auch alle unsere Geschichten. Ob man nun ein Märchen liest, ob man einen Western anschaut, ob man einen Krimi sich reinzieht, es geht immer wieder um diesen Kampf zwischen Gut und Böse. Und leider, also zwischen den Guten und den Bösen, die gegeneinander sozusagen im Krieg sind. Und leider zieht sich das auch bis hin in die Nachrichten, die uns eigentlich über Sachen und Fakten informieren sollten, aber immer wieder der Tendenz nicht widerstehen können, das, was passiert, als einen Kampf zwischen den Guten und den Bösen darzustellen. Aber in wirklich guten Geschichten und auch in wirklich guten Nachrichten, da geht es nicht nur um den Kampf zwischen den guten und den bösen Menschen, weil das ist ja sehr plakativ, Schwarz-Weiß-Malerei, die der Realität nicht standhält, sondern es geht um den Kampf zwischen guten und bösen Trieben innerhalb eines jeden Menschen. Dieser Kampf findet innerhalb eines jeden Menschen statt. Er möchte das Gute und tut das Böse. Und wenn er nicht aufpasst und wenn er sich nicht Mühe gibt und wenn er diesen Kampf nicht immer wieder neu aufnimmt, dann wird er immer mehr in den Bereich des Bösen hineingezogen. Soweit ist es immer noch ein Erfahrungssatz. Der ewige Kampf zwischen Gut und Bös, zwischen Schlange und Mensch, zwischen den Nachkommen der Schlange und den Nachkommen der Frau. Aber dann heißt es, nicht nur von diesem Kampf und der Feindschaft, sondern es steht dann hier: Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und das ist ein merkwürdiger Satz. Zum ersten Mal, weil dieses Er so betont wird. Das Hebräische braucht keine Personalpronomen, wie viele andere Sprachen auch, sondern Yeshufra, Rosh, heißt er, zertritt dir den Kopf. Da braucht man kein Personalpronomen. Das Verb hat diese Aussage Er schon drin. Er zertritt dir den Kopf. Aber nun steht extra noch ein Personalpronomen. Hu, Yeshufra, Rosh. Er wird dir den Kopf zerbrechen. Dieser, derselbe, also nochmal unterstrichen und betont. Also es geht nicht um an für sich den Nachkommen selbst, sondern es ist ein Bestimmter, der wird dir den Kopf zertreten. Und wir haben ja hier so schön die Übersicht, die Frau und die Schlange und der Samen der Frau und der Samen der Schlange, aber dann heißt das nicht, er wird deinen Nachkommen den Kopf zertreten, sondern dir. Das heißt, plötzlich geht der Kampf zurück auf den Ursprung, diagonal zurück, der Samen der Frau wird der Schlange selbst zertreten. den Kopf zertreten. Also es wird einer kommen, der die Ursache des Bösen und den Urheber der Sünde selbst vernichtet. Allerdings tut er das nicht zum Nulltarif, so nebenbei, sondern es wird ihn einen großen Preis kosten. Nämlich, du wirst ihn in die Ferse stechen. Ich habe hier andere Worte verwendet, weil im Hebräischen ist es dasselbe Wort, was Luther mit stechen und mit zertreten übersetzt hat, ist dasselbe Wort. Und deswegen ist vielleicht treffen das Einzige, was das so ausdrückt. Du wirst ihn, er wird dir den Kopf treffen und du wirst ihm die Ferse treffen. Meistens geht ja so ein Kampf entweder oder aus. Einer gewinnt. Entweder der Mensch zerschmettert der Schlange den Kopf oder die Schlange beißt ihn in die Ferse. Einer von beiden überlebt, der andere kommt um. Aber hier ist es anders. Er wird ihr den Kopf zerschmettern, aber sie wird ihn mit in den Tod reißen. Oder andersrum, sie beißt ihn in die Ferse, aber er reißt sie mit in den Tod und zerschmettert ihr den Kopf. Also ein Kampf, der beide in den Untergang zieht. Und dann ist noch was Merkwürdiges, das hier steht von dem Same der Frau. Also normalerweise hat eine Frau keinen Samen, sondern der Mann hat den Samen. Und so steht es auch immer im Alten Testament und im Neuen Testament, der Same Davids oder der Same Abrahams, der Same des Mannes oder der Same des Vaters, also auch als Begriff für die Nachkommenschaft. Aber hier steht von dem Samen der Frau. Das scheint unverständlich, wenn man nicht weiß, auf wen es sich bezieht. Nämlich durch die Frau, die von keiner Mutter geboren wurde. Schöne Quizfrage. Welche Frau wurde von keiner Mutter geboren? Eva, die aus der Rippe des Mannes genommen wurde, so wie es uns die Bibel beschreibt. Die Frau, die von keiner Mutter geboren wurde, durch die kam die Sünde in die Welt. Und durch den Mann, der von keinem Vater gezeugt wurde, wurde die Sünde vernichtet. Jesus. Und deswegen ist es zunächst allgemein gesagt, deine Nachkommen, dein Samen zur Eva, aber andererseits, es ist der eine Nachkomme gemeint, der eben nur quasi aus dem Samen der Frau entstanden ist und nicht des Mannes. In einem alten Mosaik aus Ravenna, aus der ersten Hälfte des ersten Jahrtausends, unserer Zeitrechnung, genaue Daten habe ich nicht, ist Jesus dargestellt als der Triumphator, kann man jetzt unten schlecht erkennen, das ist sehr dunkel auf dieser Aufnahme, wie er mit dem linken Fuß den Kopf der Schlange zertritt. Und er steht als der Sieger da, unangreifbar, als ein Kriegsheld, als ein Kämpfer mit Rüstung. Und er macht das so locker, dass er sogar unter dem rechten Fuß noch ein Löwe mit zertritt. Beides ein Symbol für den Teufel, für das Böse, für die Sünde. Aber er macht das ganz souverän und völlig unangefochten und unangreifbar. Hier wird die überragende Macht von Jesus dargestellt, aber es ist hier nicht zu sehen, welchen Preis er bezahlt hat. Den Preis, den Jesus gezahlt hat, sein eigenes Leben, das er in den Tod gegeben hat, und das ist auf diesem Bild besser zu sehen, wo die Schlange auch besiegt, am Fuß des Kreuzes liegt, aber er selbst auch am Kreuz sein Leben gegeben hat. Und dafür ist Jesus geboren. Es geht ja nicht um eine romantische Szene mit Kerzen und Engelchen, die da singen, sondern es geht darum, dass hier ein Kind geboren wird, das von Anfang an dazu bestimmt ist, der Schlange den Kopf zu zertreten und dafür den Preis zu bezahlen, dass er selbst sein Leben am Kreuz beendet. Die Schlange ist noch nicht tot. Das Böse ist noch in der Welt und es richtet mehr als genug Schaden an. Und doch ist die Schlange schon besiegt. Sie ist schon, ja, sie ist schon quasi auf dem Rückzug. Sie hat keine Macht mehr über die, die sich ihrer Macht entziehen lassen, die sich unter die Herrschaft des Siegers stellen. Dass sie besiegt ist, hat Auswirkungen für alle, die diesen Sieg glauben und annehmen. Und zwar in alle drei Richtungen ihres Lebens. In Blick auf die Vergangenheit, dass Sünde vergeben wird und vergeben werden kann. Dass Sünde abgewaschen wird und vergessen und begraben ist. Für die Gegenwart, dass die Sünde nicht mehr herrschen muss im Leben eines Menschen, sondern dass er mit Hilfe Jesu die Sünde besiegen kann und das Leben durch den Heiligen Geist verändert wird. Und im Blick auf die Sünde, dass uns nicht mehr durch die Sünde der Himmel versperrt ist, die Ewigkeit, die Verbindung zu Gott, sondern dass uns die Tür des Paradies wieder geöffnet ist. In einem Adventslied heißt es, oder in einem Weihnachtslied, heute schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Der Cherub, also der Engel, der das Tor bewacht, steht nicht mehr dafür. Gott sei Lob, Ehr und Preis. Wir werden erlöst von der Sünde, auch von den letzten Resten in der Ewigkeit bei ihm, wo es keine Sünde, kein Böses, keine Macht der Schlange mehr geben wird. Und dafür dürfen wir zu Weihnachten Danke sagen und das dürfen wir von Weihnachten an wieder neu in Anspruch nehmen oder zum ersten Mal. Selig sind, die Gottes Wort hören und tun.